So, guten Tag, meine Damen und Herren. Wir waren das letzte Mal gestoppt bei den sogenannten Arbor Porphyriana, den Baum des Porphyrius, also eine Abbildung, also dieser Baum, eine Abbildung eines Einteilungssystems der Kategorien. Also ein Einteilungssystem, das in fast jede klassische Logik besprochen wird und von denen es also viele Abbildungen gibt. Eine dieser Abbildungen habe ich also das letzte Mal gezeigt, das können Sie hier noch sehen. Und die Bedeutung dieses Systems ist, wir sind hier ja in der Logik, in die Wissenschaft der Wissenschaften. Und in diesem System wird bestimmt, welche Eigenschaften wir eigentlich den Begriffen zuerkennen und welchen Bezug zwischen diesen Eigenschaften besteht. Ich habe hier mal so ein Beispiel an der Wand geschrieben, weil wenn Sie jetzt hier einen individuellen Mensch nehmen, Peter oder Johanna, können Sie diesen Menschen mit mehreren Allgemeinbegriffen beschreiben. Sie können ja sagen, Mensch. Sie können ja auch sagen, Lebewesen. Sie können ja auf dieselbe Individuum auch mit dem Begriff Substanz verweisen. Das sind alle allgemeine Begriffe. Aber diese allgemeinen Begriffe haben einen bestimmten Bezug. Diese allgemeinen Begriffe sind Produkte unseres Denkens. Und mit diesen allgemeinen Begriffen verweisen wir auf Individuen in der Wirklichkeit. Und jetzt ist es natürlich gut zu wissen, was die, sagen wir mal, Breite dieser Begriffe ist. Weil wenn ich den Begriff Substanz verwende, dann kann ich natürlich nicht nur auf diese individuellen Menschen verweisen, sondern auch auf Stühle, auf Sterne, vielleicht sogar auf Götter. Das heißt, der Umfang des Begriffes Substanz ist natürlich viel größer als der Umfang des Begriffes Mensch oder der Umfang des Begriffes Lebewesen. Und so ist auch der Begriff Lebewesen umfangreicher als der Begriff Mensch. Ja? Und um jetzt eine Handhabe zu haben, zu wissen, wie umfangreich unsere Begriffe sind und was der Bezug zwischen diesen Begriffen ist, weil ich kann natürlich sagen, okay, wenn Substanz, dann auch notwendigerweise Lebewesen? Nein, weil der Begriff Substanz umfangreicher ist. Er umfasst zwar Lebewesen, aber auch mehr. Umgekehrt kann ich natürlich sagen, wenn Lebewesen, dann auch Substanz. Ja? Insofern muss man gut wissen, wo die verschiedenen allgemeinen Begriffe platziert sind, wie hoch in der, sagen wir mal, Allgemeinheitsskala. Und um diese logischen Eigenschaften von Begriffen, ja, weil all diese Begriffe Mensch, Lebewesen, Substanz sind ja Allgemeinbegriffe, aber wir haben jetzt festgestellt, dass sie eine gewisse Hierarchie haben. Und diese Hierarchie ist natürlich abhängig von, wie wir diese Begriffe gerne verwenden, um auf individuelle Substanzen zu verweisen. Das heißt, Sie sehen auf diese individuelle Substanz eigentlich nicht diese Einteilung Mensch, Lebewesen, Substanz. Also Sie sind nicht irgendwie ein Paket, das aus drei Teilen zusammengesetzt ist, ein Teil Substanz, ein Teil... Deshalb, das sind Eigenschaften, die wir den Begriffen zuschreiben. Nun, um das festzusetzen, hat die Logik gewisse technische Begriffe entwickelt. Und das ist zum Beispiel der Begriff Genus, wenn es ein Allgemeinbegriff ist, das mehr umfassend ist als ein anderen Begriff. Ein anderer Begriff, der dann Spekies genannt wird. Also wenn Sie zwei allgemeine Begriffe haben, dann heißt immer der allgemeinere Begriff der generische und der mehr bestimmte, der spezifische. Ja? Und der Bezug zwischen generischen und spezifischen Begriff ist immer die Differenz. Also Sie haben erstmal eine ganz allgemeine Bestimmung, ne, wie Substanz, und Sie fügen da eine Differenz hinzu, also nicht alle Substanzen, sondern nur die lebende Substanzen, also Sie grenzen jetzt die Nichtlebende aus, dann kommen Sie bei Lebewesen. Ja, und Sie können das noch weiter mit einer weiteren Differenz eingrenzen, indem Sie sagen, nicht alle Lebewesen, sondern nur die vernünftigen Lebewesen. Und dann kommen Sie beim Menschen. Sehen Sie, so hat man also das Verhältnis Genus plus Differenz ist Spekie ist. Und das verhält sich quasi ähnlich auf jede weitere Stufe. Du kannst immer eine Spekies nehmen und die weiter spezifizieren. Und dann heißt die Spekies Genus. Ich sage das so, weil es verwirrend ist, weil derselbe Begriff ja Genus und auch Spekies sein kann, abhängig, wo Sie ihn platzieren in Ihrem Begriffssystem. Ja? Nun gibt es ganz allgemeine Bestimmungen, die nicht noch allgemeiner sein können, und das sind die 10 Kategorien. Ja? Also, dass das jetzt 10 sind, wie zum Beispiel man aus der Kategorien ableiten kann. Also Aristoteles gibt ja in der Kategorien keinen Beweis, dass es nur 10 sein solle. Es hat aber in der Philosophiegeschichte viel Diskussion darüber gegeben, ob das nur 10 sein können, also ob die Wirklichkeit quasi nur in 10 meist allgemeine Genera verteilt werden kann oder ob das auch mehr sein können oder auch weniger. Das ist jetzt nicht für uns wichtig. Wichtig ist zu wissen, dass man zumindest davon ausgeht, dass es mehrere nicht aufeinander reduzierbare Begriffe gibt, mit denen wir die Wirklichkeit beschreiben können. Das sind die Kategorien. Und die Begriffe wie Genus, Spekies und Differenz, die heißen in der Tradition Prädikabilien. Ich schreibe das mal an der Wand. Das heißt, die sagen eigentlich aus, wie ein Begriff verwendet wird. Also Prädikabile oder Mehrzahl Prädikabilia. Und das ist also Genus, Spekies, Differenz. Und auch, also Accidens und Proprium. Weil diese generische und spezifische Bestimmungen, also wenn ich von Peter sage, er sei eine Substanz, dann meine ich eigentlich nicht so sehr eine Eigenschaft, sondern ich gebe eine essentielle Bestimmung an. Deshalb das Genus plus Differenz ist Spekies, die Definition eines Dinges ist. Das heißt, das, was ich auf der Prädikatstelle setze bei Genus und Spekies, sind essentielle Bestimmungen. Ja? Aber du kannst natürlich ein Ding auch mit einer zufälligen Bestimmung benennen. Der Rote da soll mal aufstehen. Oder der Lange da soll mal aufstehen. Und wenn ich das jeder Sitzung sage und Sie nicht gerne aufstehen wollen, dann ziehen Sie einen anderen Pulli an. Und wenn ich Sie dann quasi doch auffordern will, aufzustehen, muss ich dann sagen, hey, der Gelbe muss jetzt mal aufstehen. Das heißt, das ist eine Eigenschaft, die gehört nicht bei Ihrer Essenz. Dennoch ist es also ein Begriff, den ich für ein konkretes Individuum verwenden kann. Und um das deutlich zu machen, also wenn ich jetzt einen Allgemeinbegriff habe, der nicht ein essentielles Prädikat, sondern nur ein accidentelles Prädikat ausdrückt, dann nenne ich so einen Begriff an Accidenz. Ja? Und wenn es jetzt eine Eigenschaft ist, die also bestimmend ist für eine gewisse Spekies, dann heißt das Proprium. Wie man zum Beispiel sagte, für den Menschen das Lachen können. Also das Risibile ist eine Eigenschaft des Menschen, die man nur beim Menschen findet. Obwohl das Lachen können ja für den Menschen nicht eine essentielle Bestimmung ist. Weil es gibt ja einige Menschen, die sind sehr ernsthaft. Aber wenn man die kitzelt, dann fangen die auch an zu lachen. Also der kann zumindest lachen. Risibile heißt also das Vermögen haben, zu lachen. Okay, ich habe ja gesagt, die Logik ist die Wissenschaft der Wissenschaften. Die Wissenschaften produzieren also Begriffe, die die Wirklichkeit beschreiben. Und die Logik hilft die Wissenschaft, diese Begriffe zu kategorisieren. Also die Logik entwirft Begriffe, die etwas von Begriffen sagen. Ja? Also sind diese Begriffe allgemein oder nicht? Und wenn die allgemein sind, wie allgemein sind die Begriffe? Oder deuten die Begriffe auf essentielle Eigenschaften oder deuten die nur auf akzidentelle Eigenschaften? Und wenn auf akzidentelle Eigenschaften, sind das propria oder nicht? Ja? Ich meine, dass es diese fünf Prädikabilien gibt, also leuchtet, wenn man jetzt mal systematisch die Sache herangeht, ein, insofern man sagt, okay, wir müssen zumindest zwei Sachen festsetzen. Wenn wir über die Wirklichkeit sprechen, verwenden wir in der Regel allgemein Begriffe. Dann kriegst du das Problem, wie allgemein sind die Begriffe. Und wenn du ein Ding benennst, kannst du das tun mit essentiellen oder mit akzidentellen Eigenschaften. Also diese zwei Dinge musst du irgendwie unterbringen. Und das erste ist bei Genus, Species, Differenz und das zweite bei Accidens und Proprium. Aber du könntest natürlich auch andere Prädikabilien bedenken. Also es kann sein, dass deine Wissenschaft noch zusätzliche Aussagen über Begriffe braucht, um ohne Doppeldeutigkeit über Dinge sprechen zu können. Ja? Ich gebe noch mal ein kleines Beispiel, dass Sie verstehen, weshalb das wichtig ist. Weil wenn ich jetzt sage, Peter ist Substanz und der Stuhl ist eine Substanz, also Peter ist Stuhl, weil beide ja Substanz zugesprochen kriegen, da kannst du jetzt sagen, nein, 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 das funktioniert nicht. Weil du verwendest Substanz in diesen beiden Bezeichnungen eigentlich ambigu. Weil Substanz ist ein ganz allgemeiner Begriff. Und wenn du das nicht weiter spezifizierst, kannst du solche Verbindungen legen, die eigentlich keine Verbindungen sind. Wie wenn ich sage, das war der große Fehler von Parmenides. Also von alles kannst du quasi sein aussagen. Deshalb gibt es keinen Unterschied in der Wirklichkeit. Alles ist nur sein. Und der Logiker würde dann sagen, ja nein, das ist eine Eigenschaft des Begriffes, nicht des Dinges. Und du hast einen ziemlich unsubtiler Begriff und deshalb sieht die Wirklichkeit bei dir also ziemlich einfacher aus. Aber das ist ein Problem des Begriffsapparats, nicht der Wirklichkeit. Verstehen Sie das? Wie auch, ich meine, für die Griechen hießen ja alle nicht Griechen, einfach Barbaren. Dass es da aber viele Abteilungen gab in den Barbaren, ja, ich meine, das interessierten denen nicht. Insofern waren die alle gleich. Aber die waren natürlich nicht alle gleich. Das war nur die Art und Weise, wie sie die Wirklichkeit beschrieben. Verstehen Sie? Deshalb ist das sehr wichtig, wenn Sie also Fehler detektieren wollen, dass Sie dieses Begriffsapparat zur Verfügung haben. Dass Sie feststellen können, hier wird dann Fehler gemacht, indem zum Beispiel eine akzidentelle Eigenschaft als eine essentielle genommen wird oder umgekehrt. Oder dass Sie nicht sehen, dass der Begriff ganz allgemein ist, Sie ihn aber ganz spezifisch verwenden. Ja? Also so habe ich das hier mal versucht deutlich zu machen. Also dieser Mensch, der steckt ja irgendwie auch in dieser Boxsubstanz. Aber da steckt ja in dieser Boxsubstanz mit einer ganzen Menge Sachen, von dem du nicht sagen kannst, Lebewesen und hat eine Vernunft. Ja? Und dadurch entstehen oft Ambiguitäten, weil du sagst, ja, aber der Mensch ist doch eine Substanz. Ja? Okay. Traditionell heißen diese Begriffe, also Begriffe, die andere Begriffe benennen, Prädikabilien. Und die Kategorien, und das ist ein bisschen verwirrend, aber deshalb schreibe ich es auf der Wand, die heißen Praedicamenta. Oder Singular Praedicament. Also Plural, Singular, Plural, Singular. Ist das soweit deutlich? Was? Also Prädikabilien sind Begriffsbestimmungen, also Eigenschaften von Begriffen. Und die geben also an, entweder welchen Umfang ein Begriff hat, wenn Begriff A umfangreicher ist als Begriff B, nennst du A Species gegenüber B. Entschuldige, wenn A umfangreicher ist als B, nennst du B Genus gegenüber B Species. Ja? Und um von Genus auf Spekies zu kommen, also musst du das Genus eingrenzen und das machst du mit der Differenz. Ja? Diese Bestimmungen, also diese Begriffe, beziehen sich auf essentielle Eigenschaften. Wenn du jetzt angeben willst, dass ein Begriff eine akzidentelle Eigenschaft beschreibt, weil das kannst du an dem Begriff nicht sehen, du musst das aussagen von dem Begriff, dann sagst du, der Begriff, also zum Beispiel Rot ist Akzidenz oder Lachen können ist Proprium. Ja? Es ist mir schon über mehrere Jahre aufgefallen, dass es schwierig ist zu verstehen, dass wir hier nicht über Dinge, sondern über Begriffe sprechen. Aber ich habe versucht, die Vorlesung so aufzuziehen, dass das quasi natürlicherweise klar wird. Wir sprechen über die Wirklichkeit und unser Sprechen über die Wirklichkeit folgt einer gewissen Grammatik. Ja? Und diese, eine Denkgrammatik. Wie denken wir über die Wirklichkeit? Und die Logik beschreibt diese Denkgrammatik. Und dafür brauchst du gewisse Begriffe. Wie die Grammatik auch sagt, das ist ein Nomen und das ist ein Verb. Ja? Und so hat man auch in der Logik, ist ein Allgemeinbegriff. Und jetzt welcher Allgemeinbegriff? Okay, bitte. Bitte? Also, wenn man ein essentielles Prädikat von einem Ding aussagt, sagt man etwas, gibt man eine Bestimmung des Wesens. Das heißt, ohne dessen das Ding nicht sein kann, was es ist. Das gilt für Akzidenzien nicht. Jetzt ist das Proprium ein ganz bestimmtes Akzidenz, also eine Eigenschaft, die nicht wesensbestimmend ist, die dennoch zu einem bestimmten Wesen gehört. Ich mache mal eine kleine Fußnote. Ich habe ja oft gesagt, dass Logik und Metaphysik zusammengehören. Und was die Logik eigentlich tut, ist eine gewisse Grammatik beschreiben von der Art und Weise, wie wir über die Wirklichkeit sprechen wollen. Ja? Und in unserem alltäglichen Sprechen über die Wirklichkeit verwenden wir also diese verschiedenen Typen von Eigenschaften, akzidentelle Eigenschaften, essentielle Eigenschaften, akzidentelle Eigenschaften, die also kennzeichnet für ein Wesen sind und nicht. Und das versucht die Logik irgendwie zu greifen. Ja? Versuchen Sie das also nicht abstrakt abzuleiten. Es ist quasi nur die Beschreibung von einer Art und Weise, wie wir Begriffe verwenden. Ja? Wie die Grammatik auch. Deutlich? Okay. Da können wir jetzt mit der Vorlesung weitergehen. Also diese Begriffe, diese fünf Prädikabilien, werden von Aristoteles verwendet, vor allem in seiner Kategorienschrift. Ich bin jetzt bei 2.2. Aber es ist ein anderes Werk, was diese Prädikabilien im Mittelpunkt gestellt hat, und zwar die Isagoge, also die Einleitung von Porphyrius. Und dann sind wir im 3. Jahrhundert. Und diese Einleitung, also Isagoge, war eine Einleitung auf die Kategorien von Aristoteles. Und es ist dieses Werk, diese Einleitung, die eigentlich der klassische Beginn der klassischen Logik darstellt. Also jede traditionelle Abhandlung über die Logik beginnt mit die Isagoge von Porphyrius, nicht mit den Kategorien. Also erst als eine Art von Einleitung auf die Kategorien. Und das ist interessant, wir werden uns gleich die ersten Zeilen dieses Traktats mal anschauen, da Porphyrius hier auch die Aufgabe der Logik angibt, zum Beispiel das Definieren, das Einteilen und die Beweise durchführen. Wir haben ja gesehen, diese drei gehören zusammen, weil um einen Beweis durchführen zu können, im aristotelischen Sinne, brauchst du eine Definition als Mittelterminus. Und um die Definition zu finden, musst du einteilen. Aber die Definition ist ja Species ist Genus plus Differenz. Du musst einteilen, wie ich das hier auf der Wand geschrieben habe. Also wir schauen uns jetzt mal den Anfang dieses klassischen Werks an, das ja im Griechischen geschrieben wurde. Aber erst in der Übersetzung von Boethius, und dann sind wir im 5., 6. Jahrhundert, also einen gewaltigen Einfluss auf die klassische Logik hatte. Interessant ist dieses Buch auch, diese Isagoge von Porphyrius, weil Boethius, also dieser Philosoph auf dem 5. Jahrhundert, der aber im Lateinischen schrieb, entschuldige, wenn das alles so kompliziert ist, in seinem Kommentar zu diesem Werk sagte, dass das eine Art von Zusammenfassung von der Sophistes von Platon war. Weil in dieser Schrift Platon sehr beschäftigt ist mit dem Problem der Einteilungen. Also wie definiert man jetzt eine Sache? Und in dieser Schrift Sophistes versucht Platon also so ein Einteilungssystem zu entwickeln. Und deshalb entstand der Eindruck, dass der Porphyrius also in seiner Eisagoge eigentlich eine Art von Zusammenfassung von Platons Sophistes gemacht hatte. Ja, und das ist insofern wichtig, weil deshalb in der Tradition diese Schrift eher an der platonischen Seite gestellt wurde und manchmal ausgespielt wurde gegenüber dem Rest des Organons, was als aristotelisch betrachtet wurde. Und diese Schrift von Porphyrius ist auch ein bisschen also Metaphysik verdächtig, um es mal so zu sagen. Das heißt, wenn du Platonist bist, dann kannst du dich vielleicht besser in der Isagoge zurechtfinden, als wenn du Aristoteliker bist. Und das werden wir nachher sehen, wenn wir uns die Einteilung mal anschauen. Ich fange mal, diese Einleitung mal anschauen. Ich fange mal jetzt mit dem ersten Satz an. Ich habe das jetzt genommen aus einer Ausgabe der Werke von Aristoteles, wo dieses Werk also auch vor den Kategorien abgedruckt wurde. Also Sie mögen sich vielleicht wundern und sagen, das Werk ist doch gar nicht von Aristoteles, aber es gehört quasi zum klassischen Organon, als die allererste Schrift. Und die ist hier überschrieben, Einleitung in die Kategorien. Und das Werk fängt wie folgt an. Da es, mein Chrysaorius, für die Lehre von den aristotelischen Kategorien notwendig ist, zu wissen, was Gattung und was Differenz und was Art, Proprium und Accident ist, und da die Betrachtung dieser Begriffe nicht minder für die Aufstellung der Definitionen und überhaupt für die Lehre von der Einteilung und der Beweisführung ihren Nutzen hat, so will ich einen gedrängten Bericht für dich aufsetzen, in welchen ich versuche, mit wenigen Worten, wie in Weise einer Einleitung, das ist dann auch Titel dieser Schrift, das von den alten überkommene Lehrgut durchzugehen. Hier sehen Sie also sehr gut, der Porphyrius versucht also die klassischen Formulierungen, die in der Logik, also in diesem Instrumentarium, gängig waren, mal kurz zu formulieren. Also das von den alten überkommene Lehrgut durchzugehen, so zwar, dass ich von den tieferen Fragen Abstand nehme und nur die einfachere kurz erkläre. Es ist echt als eine Einleitung, als ein Schulbuch gedacht. Also noch mal kurz eine Fußnote bei das, was hier steht, das von den alten überkommene Lehrgut. Also wenn wir heute Philosophie treiben, dann gehört das eigentlich zur Aufgabe eines Philosophes, vor allem versuchen, so originell wie möglich zu sein. Also wenn Sie sagen, was alle anderen Leute sagen, dann werden Sie nie Drittmittel kriegen, dann kriegen Sie auch nie Ihre Stelle, weil die Leute sagen, ja, diese Person brauchen wir nicht, der sagt ja alles, was andere Leute auch sagen. Aber das ist eigentlich ein relativ modernes Phänomen. Es gab andere Zeiten, wo man sagte, nein, also Wissenschaft ist ja quasi eine gewisse Errungenschaft und diese muss bewahrt werden Und die Philosophen sind quasi die Träger dieser Errungenschaft. Ja? Und das ist, was Sie hier auch sehen. Und das ist auch typisch für das griechische Denken. Also gut, wir haben diese große Gestalt von Platon und Aristoteles, aber vieles von das, was hier gesagt wurde, wurde eigentlich also nachher in Schulbücher umgeformt und erst in dieser Form hat es das Westen, also die westliche Philosophie, maßgeblich bestimmen können, weil es immer wieder wiederholt wurde. Okay, der Porphyrius will es also einfach tun. Und jetzt schauen wir uns mal den zweiten Passus an. Ich hatte ja gesagt, dass diese Schrift ist ziemlich metaphysiklastig. Aber er weiß das und will das eigentlich nicht durchführen, sondern sich nur auf die logische Problematik beschränken. Aber Sie sehen hier, zu welcher Frage dieses Werk Anlass geben kann. Lesen wir mal. Was, um gleich mit diesen anzufangen, bei den Gattungen und Arten die Frage angeht, ob sie etwas Wirkliches sind oder nur auf unseren Vorstellungen beruhen. Also wenn ich jetzt über Substanz spreche und ich merke, dass ich Substanz von allen Dingen aussagen kann, also ich hatte vorher gesagt, ja, das ist nur ein Produkt des Denkens. Ich habe das aber nicht begründet. Ich meine, du könntest auch sagen, ja, hallo, aber wenn das nur ein Produkt des Denkens ist, weshalb kannst du das dann von allen Dingen aussagen? Es muss doch in allen Dingen irgendwie etwas geben, aufgrund dessen du von all diesen Dingen sagen kannst, sie sind Substanz. Also gibt es doch etwas Selbiges in all diese Dinge, was man als Substanz beschreiben kann. Ja? Also, ob diese Prädikabilien jetzt etwas Wirkliches sind, also außermental, oder nur auf unseren Vorstellungen beruhen, also Produkte unseres Denkens sind, und ob sie, wenn Wirkliches, also wenn die sich in der Wirklichkeit befinden, ob sie körperlich oder unkörperlich sind, kann man sich dann natürlich fragen, ja, wie sehen die dann aus? Endlich, ob sie getrennt für sich oder in und an den sinnlichen Dingen auftreten. Also Platon hat da zum Beispiel gesagt, nein, die bestehen in einer separaten Welt. So lehne ich es ab, hiervon zu reden, da eine solche Untersuchung sehr tief geht und eine umfangreichere Erörterung fordert, als sie hier angestellt werden kann. Dagegen will ich, was über sie und die anderen vorgenannten Kategoreme, die Alten und besonders die Peripatetiker, mehr in logischer Weise vorgetragen habe, der jetzt zu erklären suche. Also hier sehen Sie die deutlich aristotelische Trennung zwischen Logik und Metaphysik. Ja, hier wird gesagt, okay, wir können quasi eine Beschreibung unseres Sprechens über die Wirklichkeit geben, die Logik, ohne dass jetzt diese metaphysische Frage erstmal geklärt sind. Ja, natürlich, diese metaphysischen Fragen sind vorausgesetzt, aber nach dem damaligen Verständnis meinte man, okay, Art und Weise, wie wir über die Wirklichkeit sprechen, kann zuerst mal unabhängig von der Klärung dieser metaphysischen Fragen angehen. Ja? Dieser Text ist also von allergrößter Bedeutung. Dieser Text wurde von quasi alle Studenten, die sich, sagen wir mal, ab der karolingischen Periode mit Philosophie beschäftigten, gelesen. Also bis ins 19. Jahrhundert. Okay. Jetzt komme ich zu einem weiteren Punkt, 3.0, die Septem Artes Liberalis, also die sieben freie Künste. Weil die Logik ist ja eine dieser sieben Künste. Und jetzt müssen wir erstmal wissen, was steht eigentlich dahinter. Und seit der Antike hat man nachgedacht über die Art und Weise, wie jetzt die verschiedenen Wissensfelder geordnet werden müssen. Das ist schon höchst interessant. Eins, dass man zwischen Wissensfeldern unterscheidet, ja, und eine gewisse Hierarchisierung vornehmen will. Und da fragt man sich allerhand, sucht man allerhand Kriterien, um jetzt die verschiedenen Wissensfelder hierarchisieren zu können. Zum Beispiel, höher sind die Wissenschaften, die sich mit höheren Dingen beschäftigen. Also, höher sind die Wissenschaften, die sich mit ehrwürdigeren Dingen beschäftigen. Zum Beispiel ist die Theologie höher als die Physik. Sag mal was. Oder höher sind die theoretischen Wissenschaften als die praktische, weil die praktische quasi durch konkrete Fragen veranlasst werden. Also du musst jetzt das Tropfen des Wasserhahns reparieren, wohingegen die theoretischen Wissenschaften, die sich fragen, was ist jetzt ein Wasserhahn, auch unabhängig von jetzt ein konkretes Bedürfnis, also angegangen werden kann. Oder auch sagte man, Wissenschaften, die sich mit Unveränderliches beschäftigen, sind höher als Wissenschaften, die sich mit Veränderliches beschäftigen. Und so wurde die Astronomie und die Mathematik immer als sehr hohe Wissenschaften gesehen. Und die Astronomie vor allem, also das ist die platonische Tradition, die die Astronomie eigentlich als eine der höchsten Wissenschaften sieht, das war die Wissenschaft der Wissenschaft der reellen Zahl. Weil man merkte, genauso wie quasi die Logik die Wissenschaft ist, die etwas über das Denken sagt, so ging man davon aus, dass die Zahl, die Wissenschaft der Zahlen, etwas über die Dinge sagt. Also wir machen das heute fast nicht mehr, sicherlich nicht Philosophen, dass wir der Meinung sind, dass man mit Zahlen am besten über die extramentale Wirklichkeit sprechen kann. Aber die antiken Denker waren fasziniert durch die Proportionen, die Bezüge zwischen gewissen Dingen und hatten herausgefunden, dass man das mit Zahlen zum Ausdruck bringen kann. Zum Beispiel die Verhältnisse zwischen verschiedenen Klängen. Zum Beispiel Oktav und dann Quart, Quint, ja, Terz. Und die Astronomie war die Wissenschaft, also die Wissenschaft, wo die Zahl, der zahlmäßige Charakter der Wirklichkeit am klarsten zum Ausdruck kam. Zum Beispiel Tag, Nacht, das war gerade, ungerade. Oder Wissenschaft der Zahl, dann dachte man nicht nur arithmetisch, sondern auch geometrisch, das heißt mit Zirkel, die Planetenbewegungen. Also das war, wenn wir jetzt über Zirkel und Zahlen sprechen, die hatten also in der Wirklichkeit eine reelle Entsprechung. Und was wir tun, wenn wir die Wirklichkeit geometrisch oder zahlenmäßig abbilden, dann versuchen wir die Wirklichkeit eigentlich abzubilden nach diesen sehr hohen Modellen. Also die Planetenbewegungen, die eigentlich verantwortlich sind für Tag, Nacht, die Kreisbewegungen des Firmaments und so weiter. Deshalb ist es ein bisschen verwirrend, wenn Sie jetzt lesen, dass die reellen Wissenschaften, also die Wissenschaften, die sich mit den Dingen beschäftigten, die Wissenschaften von der Zahl genannt wurden. Und neben diese reellen Wissenschaften von der Zahl unterschied man auch Wissenschaften vom Sprechen über die Wirklichkeit. Und das waren also die Wissenschaften vom Denken oder vom Wort. Also die logische Wissenschaften vom Logos. Ja? Das hieß, in dem Wissenschaftskanon wurde eigentlich zwei Typen von Wissenschaften unterschieden. Die reelle Wissenschaften und die Wissenschaften von der Sprache. Und diese Septem Artes Liberales, also das sind diese Septem Artes Liberales, also Septem, das sind so die sieben freie Künste. Da hat man die vom Worte und das ist die Grammatik, die Logik und die Rhetorik und hat man die vom Ding oder von der Zahl, das war die Astronomie, die Geometrie, die Musica und die Arithmetica. Und diese Wissenschaften hießen Scientiae Rationales. Und diese hießen Scientiae Reales. Sie sehen hier auch wieder diese Einteilung zwischen Wissenschaften von den Dingen und Wissenschaften von den Sprechen über die Dinge. Ja, und die Logik gehörte also zu einer Wissenschaft vom Sprechen über die Dinge. Und das können Sie in jedem Handbuch finden. Ne? Und diese Wissenschaften wurde die diese Gruppe wurde das Quadrivium genannt. Von wegen 4 und diese hießen Trivium. Wegen 3. Also das Dreigestell und das andere war das Viergestell. Deshalb die triviale Wissenschaften, deshalb auch unser Begriff trivial, weil selbstverständlich, waren also die Wissenschaften unseres Sprechen über die Wirklichkeit. Und die hießen nicht nur Scientiae Rationales, sondern manchmal auch Scientiae Notionales, wenn man mehr hervorheben wollte, die beziehen sich ja auf Begriffe, auf Notiones. Oder man sprach zum Beispiel auch von Scientiae Sermocinales, weil die sich mit dem Wort beschäftigen. Ich schreibe das mal auf. Also diese drei, die triviale Wissenschaften, sind die Wissenschaft von der Ratio, Sermo oder Notio. Und Notio ist etwas wie Begriff. Und Ratio ist auch sowas wie Begriff oder Vernunft. Und Sermo ist Wort oder Abhandlung. Dieses System kommt also aus der Spätantike und vielleicht, dass diejenigen, die sich ein bisschen in der aristotelischen Tradition auskennen, sich wundern, wo jetzt in diesem Wissenssystem, dieser Einteilung der Wissenschaften, die Physik und die Metaphysik gehören. Weil die stehen zum Beispiel hier gar nicht drin. Und so sehen Sie auch, dass im 11. und 12. Jahrhundert, als die aristotelische Wissenschaften langsam so im lateinischen Westen bekannt wurde, das System der Septem Artes Liberales verdrängt wurde. Also man spricht da noch zwar von Artes, also Wissenschaften, Künste, also Wissenschaften, und man spricht auch von reellen Wissenschaften, aber dann meint man eigentlich die Physik und die Metaphysik. Nicht mehr diese quadriviale Wissenschaften, Geometrie, Arithmetik, Musica. Ich sage das, weil Sie oft im Handbücher finden, dass so das mittelalterliche Unterrichtssystem also auf der Grundlage der Septem Artes Liberales war, aber das ist also ab dem 13. Jahrhundert gar nicht wahr. Und Sie sehen dann auch, dass der Begriff Ars Liberalis, also freie Künste, also Aristoteles deutet der Begriff oder sagt von bestimmten Wissensbereichen, dass die eigentlich nur gemacht werden können, wenn du Freizeit hast. Wir hatten ja ganz am Anfang der Vorlesung gesehen, dass das mit der Wissenschaft so eine Sache war. Die haben ja keinen praktischen Bezug. Und deshalb sagte der Aristoteles ja, dieses Denken über Begründungen ist ja eigentlich etwas für im Salon. Für das Feuilleton und für Leute, die eigentlich nichts zu tun haben, die können sich damit beschäftigen. Deshalb, dass das freie Künste genannt wurde. Aber wenn Sie jetzt im Mittelalter kommen, dann wird der Begriff Liberalis anders gedeutet. Dann sagt man, das bezieht sich eigentlich nur auf diese sermozinale Wissenschaften, weil nur die Wissenschaften den Menschen frei zur Verfügung stehen. Weil nur die Wissenschaften quasi sich mit Dingen beschäftigen, die vom Menschen selbst hervorgebracht sind. Ja, weil die Begriffe, mit denen du über die Wirklichkeit sprechen willst, sind ja Produkte des menschlichen Denkens. Die anderen Wissenschaften sind also viel schwieriger, weil du da quasi empirische Wahrnehmungen tun musst. Und deshalb ist der Mensch dem gegenüber nicht ganz frei. Deshalb sind das eigentlich keine freie Künste. Okay. Ich hebe das hervor, damit Sie also wissen, dass die Logik innerhalb der Wissenskanon einen ganz bestimmten Ort hatte, nämlich in diese sehr emotionale Wissenschaften. Und meistens sagte man so, die Grammatik bezieht sich auf das Wort oder auf die Abhandlung, indem sie schaut, ob congrue geschrieben wird. Das heißt, ob wenn das Subjekt Plural ist, auch das Verb Plural ist. Ja? Also ob du richtig schreibst. Die Logik schaut, ob die Abhandlung wahr oder unwahr ist. Und die Rhetorik schaut, ob die Abhandlung schön gebracht wird, also ornate, sodass Menschen das anziehend finden oder nicht. Ja? Und die drei gehörten natürlich zusammen, weil du musst richtig schreiben, damit die Leute dich verstehen. Du musst über wahre Sachverhalten schreiben, damit du also nicht der Unwahrheit dienst. Und es muss appetitlich gebracht werden, damit die Leute das auch gerne lesen. Gut. Gibt es hier darüber Fragen? Die Vorlesung heißt ja Logik und Metaphysik. Und Sie sehen, die Logik gehört ja zu diesen sermozinalen Wissenschaften, die Metaphysik zu den realen Wissenschaften. Und jetzt werden wir auch im weiteren Verlauf uns die Frage stellen, was ist genau der Bezug zwischen diese beiden? Aber bevor ich das tue, will ich erst noch eine andere Bemerkung machen. Diejenigen, die sich so ein bisschen in der Philosophie von, sagen wir mal, also das fängt eigentlich schon seit der karolingischen Zeit an, aber es wird sehr signifikant ab dem 13. Jahrhundert, schaut, welche triviale Wissenschaften jetzt am bedeutendsten sind, dann kann man feststellen, dass der Akzent immer auf die Grammatik gelegen hat, aber dass vor allem ab dem 13. Jahrhundert die Rhetorik fast keine Rolle mehr spielt. Dass man also davon ausgeht, dass wenn du Wissenschaft treibst, also die Frage der Wahrheit viel wichtiger ist als die Frage der Schönheit. Interessanterweise ändert sich das am Ende des Mittelalters und eine der Auslöser war die Theologie. Weil man stellte fest, dass wenn du jetzt die Mittel der Logik anwendest auf die Deutung der Heiligen Schrift, du gewisse Probleme kriegst. Weil du dann eigentlich zum Schluss kommen musst, dass die Heilige Schrift eine Menge Sätze enthält, die logisch unmöglich sind. Wie zum Beispiel, ich habe hier mal einige aufgeschrieben, die öfters zitiert werden, zum Beispiel Matthäus 11,5, Caeci vident, also die Blinde sehen. Meistens wird das so übersetzt, die Blinden werden sehen, aber im Lateinischen steht, die Blinde sehen. Das ist natürlich irgendwie schwierig. Oder Markus 1,5-6, wo gesagt wird, dass alle Menschen zu Johannes ausgingen. Also im Lateinischen steht et egredie bantur ad eum, nämlich Johannes, universi et omnis regio Judea. Judäe. Aber omnis regio und universi, das heißt alle Menschen vom ganzen Judäe, das kann ja nicht sein, weil es waren ja nicht alle Menschen. Und dann merkte man, hey, du kannst also im Sprechen die verwendeten Begriffe nicht logisch überspannen, weil das Omnis, also das Alle, kann ja nicht in seiner logischen Bedeutung genommen werden. Es muss in seiner rhetorischen Bedeutung genommen werden, wie wenn man sagte, es waren sehr viele. Aber damit wird natürlich also der Logiker ganz nervös, weil er sagte, ja, was, wie viele, da steht doch alle. Alle ist nicht wie viel, ist nicht viele, ist alle. Weil viele logisch ist anders als alle. Ja? Und so merkte man, dass es also für bestimmte Wissensbereiche keinen Sinn machte, mit Hilfe der Logik versuchen, eine Sache zu erklären. Ja, und dann wurde gesagt, okay, die Logik der Schriftsprache ist die Rhetorik. Und dasselbe machte man auch mit der Ethik, sagte man, die Logik der Ethik ist eigentlich die Rhetorik. Und dann sieht man, dass auch im lateinischen Westen also die Rhetorik eine größere Rolle kriegte. Interessant ist, dass zum Beispiel im arabischen Bereich die Rhetorik immer zusammen mit der Logik also eine Bedeutung hatte. Ich füge das nur mal als Fußnote hinzu. Okay. Ich hatte ja gesagt, diese Logik wird als sehr emotionale Wissenschaft betrachtet und der reellen Wissenschaften einander gegenübergestellt. Und gerade weil die Logik, ich bin jetzt bei 3.1 Gegenstand der Logik, und gerade weil die Logik sich mit Begriffen beschäftigt, hat sie einen ganz besonderen Gegenstand. Nämlich der Begriff. Aber es geht hier nicht nur rein um Begriffe, sondern um Begriffe, die für Dinge stehen. Um jetzt diese etwas komplexe Beziehung zum Ausdruck zu bringen, wurde schon sehr früh, das findet man schon bei Boethius, also im 5., 6. Jahrhundert, zwei Typen von Begriffe. Also man unterschied Begriffe, die für Dinge stehen. Und das ist die basale Bedeutung eines Begriffes, weil Begriff hat ja immer einen Inhalt, ein Begriff bedeutet etwas. Da sagt man, okay, das sind die Dinge, der Begriff bildet etwas ab. Und wenn du jetzt den meist allgemeine, also das, die meist allgemeine Bestimmung haben willst von das, was jetzt ein Begriff abbildet, verwendet man gerne das Wort res. Also im das ist lateinisch, dann sprechen wir im Deutschen von Ding. Aber das ist nicht immer ein Ding, mit dem du spielen kannst oder was du in der Hand nehmen kannst. Ding ist hier ganz allgemein aufgefasst. Also Begriffe haben immer eine Bedeutung. Die repräsentieren etwas, also die repräsentieren ein Ding. Du hast also Begriffe, die für Dinge stehen, du hast aber auch Begriffe, die für Begriffe stehen. Das hatten wir ja gesehen bei Genus und Species. Die sagen etwas über Begriffe aus. Begriffe, die selbst wieder für Dinge stehen. Ja? Das ist ein bisschen kompliziert, aber das müssen Sie sich sehr gut merken. Und natürlich, Begriffe selbst sind auch Dinge im klassischen Sinne. Begriffe sind ja auch Res. Und deshalb fügte man hinzu, im ersten Falle geht es um Dinge, die selbst nichts bedeuten. Zum Beispiel der konkrete Mensch. Der ist einfach Mensch, der ist kein Zeichen von etwas. Ja, bestimmte Menschen, die tragen ein T-Shirt mit Coca-Cola drauf, ich meine, dann bedeuten die was. Dann bedeutet ein Mensch Flasche. Also es gibt Begriffe, die auf Dinge verweisen, die selbst nicht auf nichts verweisen, zum Beispiel auf den konkreten Mensch. Und im zweiten Falle geht es um Begriffe, die für Dinge stehen, die etwas anderes bedeuten. Und diese Dinge sind nämlich Begriffe. Ja, also Begriffe für Begriffe. Also Begriffe sind Dinge, wenn du jetzt eine ganz allgemeine Definition suchst, Begriffe sind Dinge, die für etwas, Dinge, die für andere Dinge stehen. Ja? Also im zweiten Falle bei Dinge, also Begriffe, die für andere Dinge, Begriffe stehen, geht es natürlich nicht so sehr um den Begriff als Ding, aber um das, wofür dieses Ding steht. Zum Beispiel, wenn ich jetzt Mensch habe, kann ich sagen Nomen. Wenn ich Hund habe, kann ich sagen Nomen. In beiden Fällen geht es um dasselbe Begriff, nämlich Nomen, begriffsmäßig gesprochen. Aber natürlich, Mensch ist nicht Hund. Ja? Und das ist ein bisschen schwierig, das immer klar auf der Hirnplatte zu haben, weil Begriffe sind natürlich als Begriff einander alle ähnlich. Wir alle Nomina sind als Nomina einander ähnlich. Aber Nomina können auf verschiedene Dinge verweisen. Aber die verweisen auf verschiedene Dinge immer auf dieselbe Art und Weise, nämlich als verweisend auf etwas Selbstständiges. Und gegen Verben verweisen also auf Dinge, aber anders als Nomina es tun, nämlich indem die eine Bewegung zum Ausdruck bringen. Ja? Und so kannst du also unterscheiden zwischen das, was der Begriff bedeutet, also Mensch bedeutet Mensch, Pferd bedeutet Pferd und die Art und Weise, wie der Begriff bedeutet. Weil Mensch bedeutet Mensch als Nomen, Pferd bedeutet Pferd als Nomen. Und so sehen Sie, dass Pferd und Mensch eigentlich als Begriff dasselbe sind, obwohl die beide etwas anderes bedeuten. Ja? Also Sie werden jetzt vielleicht denken, aber wir werden nachher, wenn Sie auf dieser Liste schauen, bei 5 historischen Beispielen der Anwendungen, da werden Sie sehen, dass sehr viele philosophische Ausführungen ja, von diesen Ambiguitäten Gebrauch machen. Das werden Sie zum Beispiel sehen bei Anselm, aber auch bei Descartes. Also dann sagt man etwas über den Begriff als Begriff, obwohl man eigentlich etwas sagen will über das, was der Begriff bedeutet. Und Eigenschaften des Begriffes überträgt man dann auf Eigenschaften dessen, wofür der Begriff steht. Ich meine, deshalb haben Sie, wenn Sie zum Beispiel den Descartes oder Anselm lesen, dass wenn Sie das lesen, denken, ja verdammt, das stimmt. Aber wenn Sie dann fertig gelesen haben, denken Sie, ja, aber das kann doch eigentlich nicht wahr sein. Also offensichtlich wird ein etwas also aufgebaut, was eine gewisse Evidenz hat, aber wo Sie am Ende denken, das kann doch nicht wahr sein. Es ist genau wie bei Parmenides. Wenn Sie das lesen, würde Sie denken, ja, der hat recht. Aber die Konsequenz ist ein bisschen merkwürdig. Dann würde es keine Bewegung geben, zum Beispiel bei Parmenides, und denken, da muss irgendwie ein Fehler gemacht sein. Und der meistgemachte Fehler ist, dass man die Denkebene verwirrt mit der Wirklichkeitsebene. Also Logik quasi mit Metaphysik verwirrt. Deutlich? Ich gehe noch mal einen Schritt weiter. Also die Logik untersucht nun die Eigenschaften dieser Begriffe, die was von Begriffe aussagen. Und diese Begriffe, die was von Begriffe aussagen, heißen Begriffe, jetzt muss ich mal kurz hier die Wand sauber machen, wenn ein Schwamm da ist. Also Mensch, Pferd, Mensch, Pferd. Also das ist Mensch in der Wirklichkeit, das Pferd in der Wirklichkeit, das ist ein Wort, also ein Ding. Das sind natürlich Dinge und das sind Dinge. Das ist hier nämlich ein Ding, was da auf der Wand geschrieben ist. Aber dieses Ding verweist auf dieses Ding. Und dieses Ding verweist auf dieses Ding. Und jetzt kann ich also von diesen beiden Begriffen sagen, sie sind Nomina. Das wäre so grammatisch. Oder es sind Substanzen. oder Spekies. Und dann sage ich eigentlich etwas aus von diese Dinge, nicht von diese. Also ich sage nicht, dass das ein Nomen ist und das ein Nomen. Nein, ich sage, dass das Wort, das für das Ding steht, ein Nomen ist. Ja? Wie auch Mensch als Allgemeinbegriff, Pferd als Allgemeinbegriff sind Spekies. Der konkrete Mensch ist kein Spekies, das konkrete Pferd auch nicht. Also das heißt, du hast Dinge, die für Dinge stehen, und dann hast du noch Dinge, die für Dinge stehen, die für Dinge stehen. Und diese nennt man Begriffe der zweiten Intention. Und diese, also die Begriffe, die für Dinge stehen, die weiter mehr für nichts stehen, Begriffe der ersten Intention. Ja? Also die Logik beschäftigt sich eigentlich nur, also die Logik beschreibt dieser Typ von Begriffen. Was, also ich habe jetzt Mensch, Pferd, aber ich hätte auch sagen können, steht, geht. Ja? Und dann hätte ich nicht nomina, sondern verba schreiben müssen. Also die Logik und die Grammatik, die triviale Wissenschaften, beschreiben also die Art und Weise, wie wir Begriffe verwenden. Die klassifiziert diese Begriffe, also welche Typen von Begriffe und was ist der Bezug zwischen diesen Begriffen. Zum Beispiel, aus einem allgemeinen Begriff kannst du auch das Besondere ableiten, wenn alle Menschen da noch einige. Ja? Und jetzt wird es noch ein bisschen komplizierter. Aber auch das ist jetzt wichtig, dass wir das im Kopf behalten. Was ist jetzt ein Beweis?